7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 12 und da berät zum einen die US-Notenbank Fed über mögliche Zinsschritte und in Europa steht ein EU-Gipfel auf dem Programm. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir starten unsere Wochenvorschau mit einem Blick auf einen Konzern, zu dem wohl wirklich jeder eine Geschichte erzählen kann. In diesen Tagen vergeht ja kaum ein Tag ohne Schlagzeilen von der Deutschen Bahn. Nicht nur der Streik sorgt für Aufsehen, auch neben dem Arbeitskampf gibt es einiges, das zu regeln ist. Am Donnerstag steht jetzt die Bilanzpressekonferenz an und über die wichtigsten Themen spreche ich im Vorfeld heute mit Andreas Heidker, Korrespondent in unserem Büro in Berlin. Hallo Andreas.
Ja, hallo Sabine, ich freue mich.
Andreas, die Streiks sind ja aktuell das ganz große Thema. Nahezu jeder war in irgendeiner Form betroffen und mal aus Sicht der Bahn betrachtet, die dürften ja auch ins Geld gehen.
Die gehen auf jeden Fall ins Geld. Von daher wird das natürlich auch ein Thema auf der Bilanzpressekonferenz sein, die in der nächsten Woche in Berlin stattfindet. Interessanterweise der Personalvorstand Martin Seiler wird nicht dabei sein. Also die Streiks und die Tarifauseinandersetzung mit der GDL werden nicht ganz so hoch gehängt werden. Dabei wird sein der Vorstandschef Richard Lutz und Finanzvorstand Levin Holle, die die Bilanz vorlegen. Aber natürlich, das Ergebnis wurde auch im letzten Jahr schon von den Streiks und von Tarifauseinandersetzungen gedrückt. Bereits im ersten Halbjahr hatte die Deutsche Bahn Ergebnisverluste von ungefähr 100 Millionen Euro durch Streiks verkünden müssen. Und dies hat sich natürlich deutlich ausgeweitet im weiteren Jahresverlauf. Und das wird die Bahn also nicht nur in diesem Jahr, sondern auch ergebnisseitig im vergangenen Jahr beschäftigt haben.
Jetzt sollten ja eigentlich bei der Bahn ganz andere Themen im Fokus stehen, allen voran die große Generalsanierung vom Schienennetz. Da ist ja deutlicher Handlungsbedarf und das ist ja auch wirklich jetzt ein auf viele Jahre angelegtes regelrechtes Mammutprojekt. Was steht denn da genau bevor?
Das stimmt. Hier wird ein sehr großes Investitionspaket geschnürt zurzeit. Die Bundesregierung hatte 2023 ein riesiges Investitionsprogramm von 45 Milliarden Euro zugesagt. Das Problem ist natürlich, dass im Zeichen von knappen Haushaltskassen im Augenblick wieder vieles von der Finanzierung in Frage steht. Wir erinnern uns, es gab das Bundesverfassungsgerichtsurteil im vergangenen November, wodurch gerade der Klima- und Transformationsfonds zusammengestrichen wurde. Daraus sollte die Bahn ja auch Geld erhalten. Aus dem Haushalt wurden einzelne Programme gekürzt. Die Bahn ist auch davon betroffen. Ich gebe mal ein Beispiel. Also aus dem Klima- und Transformationsfonds sollten eigentlich in diesem Jahr 4 Milliarden Euro für die Bahn kommen. Das ist jetzt so nicht mehr möglich. Die Ampelregierung hat darauf schon reagiert und hat eine Alternative vorgelegt. Das Geld soll jetzt, diese 4 Milliarden sollen jetzt in diesem Jahr aus Privatisierungen kommen, aber die sind natürlich noch längst nicht über die Bühne. Ein erster Schritt haben wir ja schon im Februar gesehen, Anfang Februar. Da hat der Bund Postaktien für ungefähr 2 Milliarden Euro verkauft. Weitere Privatisierungsschritte werden in diesem Jahr kommen. Wer davon betroffen sein wird, Telekom, Commerzbank, Corivac, man weiß es nicht ganz genau, das wird man sehen müssen. Aber wenn ich noch einmal auf die eigentliche Frage zurückkommen darf, ja, große Generalsanierung des Schienennetzes steht jetzt an. Der Startschuss fällt im Sommer, im Juli, direkt nach der Fußball-Europameisterschaft. Dann geht es los mit der Riedbahn, das ist die Strecke Frankfurt Mannheim, die wird für 5 Monate gesperrt. Das ist sozusagen der erste Schritt. Insgesamt sollen bis 2030 4.300 Kilometer ungefähr total modernisiert werden, komplett modernisiert werden. Und das ist eine milliardenschwere Mammutaufgabe, vor der die Bahn jetzt gerade steht.
Jetzt ist das ja ein Konzern, der immer noch rote Zahlen schreibt. Die Agentur Reuters hat kürzlich unter Verweis auf Konzerndokumente gesagt, es könnte sogar für 2023 einen Verlust von bis zu 2 Milliarden Euro geben. Zugleich braucht man ja aber auch diese Investitionen dringend, um auch wieder mehr Verlässlichkeit in die Fahrpläne zu bringen. Die Pünktlichkeit war ja zuletzt dramatisch gesunken.
Ja, das ist korrekt, Sabine. Die Pünktlichkeit wird immer schlechter. Es gab schon Zahlen zu Jahresbeginn, dass im Fernverkehr mehr als jeder dritte Zug unpünktlich war. Unpünktlich heißt in diesem Fall mehr als 6 Minuten verspätet. Konkret 36% der Züge, der Fernzüge, der ICEs unpünktlich. Das sind natürlich katastrophale Werte, noch schlechter als im letzten Jahr. Und auch deshalb will die Bahn jetzt ihre Investitionsoffensive starten und hat im vergangenen Jahr auch schon stark ins Netz investiert. Auch das sorgte für diesen großen Verlust, von dem du gerade gesprochen hast. Die genauen Zahlen wird man dann in der nächsten Woche sehen, aber die Bahn selbst hatte schon zum Halbjahr einen operativen Verlust von fast 1 Milliarde Euro angekündigt. Wir werden abwarten. Reuters hattest du zitiert, es könnten auch 2 Milliarden werden, das könnte das Nettoergebnis sein. Auf jeden Fall katastrophale rote Zahlen bei der Deutschen Bahn. Und hinzu kommt, die Finanzschulden könnten weiter ansteigen. Die Rede ist davon, dass es mittlerweile 34 Milliarden Euro sind.
Ein finanzieller Lichtblick im Portfolio war ja zuletzt die Logistik-Sparte Schenker. Der Logistiker ist ja jetzt aber ein Fall, wo man schon absehen kann, dass da in nächster Zeit neue Eigentümer kommen sollen. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Das stimmt und das wird wohl eines der großen spannenden Themen dieser Pressekonferenz werden. Schenker war tatsächlich in den letzten Jahren der mit Abstand wichtigste Gewinnlieferant im Konzern gewesen. Im Jahr 1922 hatte der Konzern wohl nur dank Schenker einen Gewinn verbucht. Aber auch bei Schenker normalisiert sich das Ergebnis mittlerweile wieder. Und ja, der Konzern steht auf der Verkaufsliste. Wir hoffen sehr, dass es bei der Bilanzvorlage da Neuigkeiten dazu gibt. Es ist ja kein kleines Unternehmen. Schenker, je nachdem, wen man fragt, wird auf einen Wert von, einige sagen, bis zu 15 Milliarden. Es gab auch früher schon mal Meldungen, die gingen sogar noch höher. Und da wurde sogar von einem Wert von bis zu 20 Milliarden gesprochen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, Ziel dieses Verkaufs ist ja, die Schulden zu senken. Also mit dem Verkaufserlös soll die Bahn da wieder ein bisschen auf einen festeren Grund kommen. Und Schenker wird ja auch nicht der erste Verkauf sein, den die Bahn tätigt. Wir erinnern uns, im vergangenen Oktober hat der Staatskonzern ja schon seine internationale Nahverkehrstochter Arriva verkauft, hat mit einem US-Investor einen Abnehmer gefunden. Auch hier war ja das Ziel, den finanziellen Spielraum des Konzerns zu erhöhen und sich noch stärker in Zukunft auf den Schienenverkehr in Deutschland zu konzentrieren.
Jetzt müssen wir ganz kurz zum Abschluss über ein Thema noch sprechen, was, glaube ich, an den Stammtischen schon hinlänglich besprochen wurde. Es läuft, sagen wir mal, aus Kundensicht mehr so mittel bei der Bahn, aber es gab dennoch in der Vergangenheit üppige Boni für die Vorstände. Dürfen die sich denn auf weitere Geldsegen freuen?
Ja, ein etwas absurdes Thema, Sabine, und ein Thema, das im vergangenen Dezember bekannt geworden ist. Und wo man nur wenig Verständnis irgendwo finden konnte. Es geht um ungefähr 5 Millionen Euro, die an den Vorstand ausgeschüttet werden sollen. Trotz dieser Verspätungen, trotz der roten Zahlen, trotz der ständigen Krisen, in die der Konzern gerutscht ist. Diese 5 Millionen Euro sollen nicht für das jetzt abgelaufene Geschäftsjahr sein, sondern noch für das Jahr 2022. 2022, dass diese Gelder erst jetzt ausgezahlt werden sollen, hängt auch damit zusammen, dass die Bahn im vergangenen Jahr millionenschwere Strompreisbremsen vom Staat erhalten hat und deswegen natürlich keine Boni auszahlen durfte. Aber das soll jetzt nachgeholt werden. Und das hat natürlich für große Aufmerksamkeit gesorgt und für großes Unverständnis. Gründe für diese Boni waren unter anderem Zielerreichungen in bestimmten Themenbereichen wie Frauen in Führungspositionen oder Mitarbeiterzufriedenheit. Aber um das jetzt auch nochmal zu sagen, das hat schon der stellvertretende Aufsichtsratschef vor kurzem angekündigt. Das ist Martin Burkhardt, der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Der sagte nämlich, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 soll es zum einen keine Boni geben und zum zweiten solle die Boni-Berechnung noch einmal grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden.
Also viele spannende Themen, die da am nächsten Donnerstag auf der Agenda stehen. Du wirst in Berlin live dabei sein?
Das ist korrekt. Ich versuche es auf jeden Fall, Sabine. Ich habe nämlich am Vorabend noch einen Termin in Frankfurt. Das heißt für mich, am nächsten Donnerstag frühes Aufstehen. Und dann setze ich mich in einen Zug, in einen ICE. Und ich hoffe sehr, dass er dieses Mal pünktlich ist, dass ich auch pünktlich bei der Bilanzvorlage dabei sein kann.
Dann drücken wir dir die Daumen, dass du nicht in einem der 36% unpünktlichen landest, sondern in einem, wo alles glatt durchläuft und für uns dann berichten kannst. Vielen Dank schon mal für die Einschätzung vorab. Das war Andreas Heidka, Korrespondent in unserem Büro in Berlin. Schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank.
So, neben der Deutschen Bahn stehen natürlich noch einige weitere Themen auf dem Programm. Die hat mein Kollege Franz Kongbui uns mitgebracht. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Lass uns mal in die USA schauen. Am Mittwoch tagt die US-Notenbank Federal Reserve, beziehungsweise sie tagt auch am Donnerstag. Es gibt eine zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses, FOMC. Und das Ergebnis wird vermutlich durchaus Beachtung finden, allerdings nicht mit Blick auf Zinsschritt. Da ist die Erwartung, dass es konstant bleibt, oder?
Das stimmt. Es wird davon ausgegangen, dass das FOMC das fünfte Mal in Folge auf einen Zinsschritt verzichten wird. Folglich erwarten die meisten, dass der Zielkorridor für den Tagesgeldsatz unverändert bei 5,25-5,5% belassen wird. Das ist zumindest die übereinstimmende Überzeugung von Analysten.
Jetzt hat es ja seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie keine großen Lockerungen mehr gegeben. Wann steht denn da eine Änderung in Aussicht?
Ja, die Beobachter rechnen frühestens bei der FOMC-Sitzung im Mai damit, halten aber eine Zinssenkung im Juni oder gar Juli für eigentlich wahrscheinlicher. Im Mittelpunkt werden daher kommende Woche die Signale stehen, die mit Blick auf weitere Sitzungen von der Abschlusserklärung und der anschließenden Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell ausgehen.
Und auf welche Signale wäre da besonders zu achten?
Ja, Beachtung werden die Ökonomen den neuen Konjunkturen Zinsprognosen schenken, die das FOMC alle 3 Monate aktualisiert. Im Dezember hatten die Währungshüter anhand der Dot-Plot-Grafik für 2024 Zinssenkungen um insgesamt 75 Basispunkte prognostiziert. Bleibt es bei dieser Prognose und setzt die Notenbank den Leitzins erst im Juni um 25 Basispunkte herunter, dann blieben noch 4 Sitzungen, um 2 weitere kleine Zinsschritte zu beschließen. Powell sowie andere Vorstandsmitglieder haben wiederholt darauf hingewiesen, dass der Beginn der Zinswende ebenso wie die Häufigkeit und der Umfang der anvisierten Lockerungen streng datenabhängig sein wird.
Wie sehen denn die Daten aus zurzeit?
Ermutigend ist aus deren Sicht die Entwicklung des PCE-Preisindex. Der PCE-Deflator ist das bevorzugte Inflationsmaß der Fed und dessen Jahresrate fiel laut Handelsministerium im Januar gegenüber dem Vormonat von 2,6% auf 2,4%. Und an der Kernrate gemessen, die klammert volatile Energie- und Lebensmittelpreise aus, ja, da fiel der Wert von 2,9 auf 2,8. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung werden schon daran erkennbar, dass noch im September 2023 Werte von 3,6 und 3,4% gemessen worden waren. Aus Sicht der Fed ist der PCE-Index aussagekräftiger, weil er die Preisentwicklung bei tatsächlich erworbenen Waren und Dienstleistungen erfasst.
Und wie hat sich in den letzten Monaten der Verbraucherpreisindex entwickelt? Der gilt ja ebenfalls als wichtiges Kriterium.
Na, da lassen vergleichbare Folgen noch auf sich warten. Die Jahresrate des CPI stieg im Februar im Vormonatsvergleich von 3,1% auf 3,2%. Und die Kernrate gab von 3,9 auf 3,8% nach.
Das sind ja zumindest schon mal deutliche Fortschritte in der längerfristigen Perspektive. Im Juni 2022, da haben wir ja noch über 9,1% gesprochen.
Das stimmt. Dennoch, es ist ein weiter Weg bis zum Inflationsziel von 2%. Und einige Experten meinen, dass angesichts der hartnäckig hohen Lebensmittelpreise und Wohnkosten die letzte Meile bis zum Inflationsziel die schwierigste sein wird. Die übrigen Prognosen dürften wenig verändert sein. So hatten die Währungshüter im Dezember für 2024 eine Arbeitslosenquote von 4,1%, eine Wachstumsrate von 1,4% und einen Rückgang der Jahresraten der PCE-Preisindizes auf 2,4% vorausgesagt.
Am Donnerstag richtet sich dann der Blick auf die Börse, denn da soll es ein Comeback geben. Nach mehr als einer Dekade möchte Douglas zurück aufs Parkett. Wie ist der Börsengang denn ausgestaltet?
Insgesamt bietet Douglas bis zu 34,6 Millionen Aktien in einer Spanne von 26 bis 30 Euro zur Zeichnung an. Daraus errechnet sich eine Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro. Bis zu 32,7 Millionen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung. Die weiteren 1,9 Millionen Aktien bietet das Management an. Hinter Douglas stehen der Finanzinvestor CVC Capital sowie die Familie Kreke, die jeweils keine Aktien abgeben.
Was ergibt sich denn voraussichtlich für den Streubesitz dann?
Ja, nach dem IPO beliefe sich der Streubesitz dann auf 29,3 bis 31,8% und als Bruttoemissionserlös werden 850 Millionen Euro ins Auge gefasst. Die genaue Höhe der Kapitalerhöhung hängt von der Zahlungsbereitschaft der Investoren ab. Je größer die ist, desto kleiner fällt die Kapitalerhöhung aus. Die Zeichnungsfrist begann übrigens am vergangenen Dienstag und sie endet 2 Tage vor dem Börsengang.
Dann gibt es auch noch 2 wichtige Termine für den Euro-Währungsraum und die Europäische Union. Am Donnerstag steht der EU-Gipfel an und einen Tag später dann ein Euro-Gipfel. Fangen wir mal mit dem EU-Gipfel an. Was steht denn auf der Agenda?
Ja, da handelt es sich ja um ein Treffen der Chefs aller EU-Staaten, also der 27. Und da stehen 3 Punkte im Zentrum. Die künftige Unterstützung der Ukraine, die EU-Erweiterung und dabei insbesondere der mögliche Beitritt von Bosnien-Herzegowina sowie das jüngst von der EU-Kommission vorgetragene Maßnahmenpaket zur Stärkung der europäischen Rüstungs- und Sicherheitsindustrie.
Da dürfte es Gesprächsbedarf durchaus geben. Worum geht es denn dann beim Euro-Gipfel einen Tag später?
Das wiederum ist ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 Euro-Mitgliedstaaten. Und da steht ein Thema ganz oben auf der Tagesordnung, nämlich die Kapitalmarktunion. Die Euro-Finanzminister haben bereits in ihrem routinemäßigen Format, nämlich der Euro-Gruppe, vorgelegt. In den Schlussfolgerungen des Treffens von vergangenem Montag finden sich recht konkrete Vorschläge, wie die nächsten Schritte aussehen könnten.
Das ist ja ein Thema, was die Kreditwirtschaft stark umtreibt. Was für Punkte sind denn da gerade im Zentrum der Gespräche?
Naja gut, zuletzt wurde viel diskutiert, die Aufforderung an die EU-Kommission, den Verbriefungsmarkt dadurch zu revitalisieren, dass, und jetzt wird es ein wenig technokratisch, die Angemessenheit der aufsichtsrechtlichen Kapitalvorgaben und der Umfang der Transparenz- und Berichtspflichten auf den Prüfstand gestellt werden soll. Und das Thema der Stärkung der Marktaufsicht in Europa sollte es ebenfalls beim Euro-Gipfel in die Schlussfolgerungen schaffen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Maßnahmen zur Reduzierung des bürokratischen Aufwands in der Finanzmarktregulierung, insbesondere für kleinere Marktteilnehmer. Du siehst, auch hier gibt es hinreichend Gesprächsbedarf.
Was steht in den nächsten Tagen sonst noch an? Am Montag werden die Indexänderungen in der DAX-Familie und im Stoxx 600 umgesetzt. In Frankfurt startet die 3. Runde der Tarifverhandlungen für etwa 12.000 Beschäftigte bei der Postbank. Und außerdem lädt die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen zur Bilanzpressekonferenz. In Bamberg wird am Montag ein Urteil im Verfahren gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca erwartet. Es geht um Schadenersatz. Und in Brüssel kommen die EU-Außenminister zu einem 2-tägigen Treffen zusammen. Am Dienstag beginnt dann in Berlin die 2-tägige Konferenz Europe 2024. Erwartet wird unter anderem der Bundeskanzler Olaf Scholz. Und außerdem startet der 10. Berlin Energy Transition Dialog. Der wird ebenfalls bis zum Mittwoch dauern. In Frankfurt findet am Dienstag das Frühjahrspressegespräch der Chemieverbände Hessen statt. Und außerdem wird der Zinsentscheid der Bank of Japan erwartet. Der Mittwoch ist dann in Japan ein Börsenfeiertag. Dort wird das Frühlingsfest begangen. In Karlsruhe verhandelt am Mittwoch der Bundesgerichtshof über Limitierungen bei Prämienanpassungen in der privaten Krankenversicherung. Und das Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen der AfD, weil AfD-Abgeordnete bei mehreren Wahlen zum Vorsitz von Bundestagsausschüssen durchgefallen waren, hatte die Partei geklagt und nun muss das Gericht die Frage klären, ob die Fraktion ein Recht auf den Vorsitz von Ausschüssen hat. In Frankfurt findet am Mittwoch die Konferenz The ECB and its Watchers statt. Dort diskutieren Notenbanker, Finanzmarktteilnehmer und Wissenschaftler über aktuelle Fragen der Geldpolitik. In Berlin stellt am Mittwoch das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung die Konjunkturprognose 2024-25 vor. Und es werden 2 Zinsentscheide erwartet zur Wochenmitte. Die Bank of China will den Referenzzins für Bankkredite bekannt geben. Und es kommt, wie schon erwähnt, der Zinsentscheid der Federal Reserve in den USA. Die Pressekonferenz mit Fed-Chairman Jerome Powell wird voraussichtlich um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden. Am Donnerstag gibt dann der Europäische Automobilherstellerverband ACEA in Brüssel die Kfz-Neuzulassung für Februar bekannt. In Brüssel findet dann am Donnerstag auch der erste Atomenergiegipfel statt und es beginnt der EU-Gipfel, der bis zum Freitag andauern wird. In Darmstadt treffen sich am Donnerstag Vertreter von Industrie, Start-ups, Wissenschaft und Wirtschaft zum Ad Astra Summit. Dort wird das Thema Raumfahrt beleuchtet. In Berlin wird die Konjunkturprognose des Bankenverbandes vorgestellt und das Bundesfinanzministerium veröffentlicht am Donnerstag den Monatsbericht März mit der Entwicklung der Steuereinnahmen. Außerdem gibt es am Donnerstag Zinsentscheide der türkischen Zentralbank, der Bank of England, der Zentralbank von Norwegen sowie der Schweizerischen Nationalbank. Am Freitag urteilt der BGH in Karlsruhe dann in zwei Fällen über die Verteilung von Sanierungskosten bei Wohnungseigentümergemeinschaften. In Brüssel steht der Eurogipfel auf dem Programm und es gibt zum Wochenausklang wieder frische Rating-Einstufungen. Von Fitch kommen Ergebnisse für Großbritannien und Portugal und von Standard & Poor's kommen Ratings für Albanien, Äthiopien, Deutschland, Kamerun und St. Helena. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und jederzeit online unter börsen-zeitung.de/Finanzmarktkalender. Auch für einige Persönlichkeiten stehen in den nächsten Tagen besondere Ereignisse bevor. Am Samstag wird der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg 65 Jahre alt. Er ist seit 2014 im Amt und im vergangenen Jahr wurde sein Vertrag noch einmal um ein Jahr bis Oktober 2024 verlängert. Am kommenden Freitag wird dann Sabine Kohleisen 60 Jahre alt. Sie ist Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG und verantwortet das Ressort Personal. Sie ist bereits seit 1990 im Konzern und damals in die noch als Daimler-Benz AG firmierende Firma eingetreten. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem können Sie in der kommenden Woche Ihrer poetischen Ader freien Lauf lassen. Am Donnerstag ist Welttag der Poesie. Der wird seit dem Jahr 2000 immer am 21. März gefeiert und soll an die Vielfalt des Kulturguts Sprache und an die Bedeutung mündlicher Traditionen erinnern. Der Welttag der Poesie steht unter der Schirmherrschaft der UNESCO und der Vereinten Nationen. Und am Freitag ist dann der Weltwassertag, der wird seit 1993 am 22. März begangen und in diesem Jahr steht er unter dem Motto Water for Peace. In unserem Veranstaltungsbereich Börsenzeitung Live gibt es in der kommenden Woche vom 20. bis 22. März ein Online-Seminar zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von CSRD und ISRS. In der Börsenzeitung finden Sie am Samstag, den 16. März, das Börsenzeitung-Spezial Megatrend Digitalisierung. Und natürlich wie immer auch die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Und am Mittwoch erscheint die Börsenzeitung dann mit einer Sonderbeilage Wirtschaftsraum Baden-Württemberg. In der aktuellen Episode von Nachhaltiges Investieren habe ich mit Hanna Helmke gesprochen. Sie ist CEO des Unternehmens Ride und sie hat einen Ansatz entwickelt, wie man ein Portfolio mit Blick darauf bewertet, wie stark es auf die Klimaziele einzahlt. Am Ende steht dann, ein Ergebnis in Grad Celsius, um es in Relation zum 1,5-Grad-Ziel setzen zu können. Wie Manager reagieren, wenn sie diese Zahlen erstmals in Grad Celsius ausgedrückt bekommen? Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Ich freue mich, wenn Sie mal reinhören. Alle Links stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Vorschau auf die kommende 12. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Zur Mitte der kommenden Woche ist die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Es geht also jetzt voran. Der Frühling kommt unaufhaltsam. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Freitag wieder hier bei uns mit dabei sind. Bis dahin sonnige Tage und machen Sie es gut.
Ja, auch von mir alles Gute.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.